Wing Rames, der alte Spanner.
Ja, ja. Ja, ja. Der, 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 der lüsterne Typ, der einfach mal, huch, hier ist ja eine Dusche. Naja. Also das ist wirklich, wirklich schlecht.
Huch, wusste ich gar nicht. Deswegen ist das immer so nass hier.
Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und wir sind drei Personen heute anwesend. Wir haben den Steven.
Hallo.
Das Original Steven. Ja. Und den Sandro.
David Lynch ist tot.
Ja, wissen wir.
Ich weiß,
haben wir,
das jetzt nochmal sagen.
Haben wir euch zugehört letzte Woche Sonntag?
Ich sag nichts anderes mehr. Ich nerv alle damit. Aber das, die Trauer vergeht langsam.
Ja gut, ist ja, ich kann ja nicht mal sagen, was ich verpasst habe. Ne? Ich habe einen Film gesehen. Das ist bei mir immer so ein absoluter schwarzer blinder Fleck gewesen. Ich bin da noch nicht tief irgendwie drin gewesen in dem Ding.
Aber ja, ich glaube, man kann das
aber
trotzdem...
Aber Sandro und der Hint-Anbeter, also Mond-Anbeter, die hatten auf jeden Fall Spaß bei ihrem Special.
Ja, ja, ich glaube, aber das ist so eine Person... wo man da gar nichts gesehen haben muss und wo man weiß, das ist bitter, dass der weg ist. Von daher, aber naja, gut. Ja, ich gehe nicht schon wieder drauf ein. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Rest in peace und so.
Ja, natürlich. Ich werde mich auch irgendwann mal rantrauen müssen. Das Problem ist halt bloß immer auch, es läuft halt kaum irgendwas auf irgendeinem Streamer, was man sich halt mal angucken kann.
Kann ich dir den Arthouse Plus Kanal empfehlen? Das sind fast alle. Den kann man ruhig mal abonnieren. Da habe ich damals auch alle geschaut, bevor ich sie mir gekauft habe. Und frag lieber uns nochmal, bevor du dir den falsch pickst und dann gleich wieder aufhörst.
Na gut, ich habe ja jetzt nur mehrfach von euch gehört, ich soll Elefantenmensch und Straight Story gucken als erstes
ja,
Mal.
Die gefallen dir
dann
auf jeden
Wild
Fall.
Dann Wild at Heart, dann eventuell dann zu Blue Velvet schwenken. Und
weißt du, ich komme dich ja bald besuchen. Vielleicht wäre Wild at Heart das eigentlich ein Happening-Film, weil der passt auch ganz gut so zu Natural Born Killers und True Romance, haben wir auch schon geschaut.
Ja gut, aber letzteres fand ich super, ersteres fand ich schlimm.
Nee, ja, ich meine jetzt thematisch, aber ist egal, ja. Wir verlieren uns. Wir wollten uns ja heute kurz halten.
Ach, hält sich doch niemand kurz, ist doch Quatsch. Aber bevor wir in die Filme und Serien, die wir heute so besprechen, einsteigen, muss ich einfach mal Steven jetzt hinterrücks in den Rücken fallen, also... Weil ich werde jetzt ein Detail aus deinem Leben offenbaren, welches du natürlich geheim halten wolltest, aber
okay,
ja nicht kannst. Und ich meine, die Welt muss es erfahren. Wir reden hier mit einem Lottogewinner. Ja.
Was? Also was? Ja. Erstmal, du spielst Lotto? Das ist ja Knaller.
Ja, wir spielen mit bei der Aktion Mensch schon relativ lange und wir haben dort noch nie was gewonnen. Wir haben früher ganz normales Lotto gespielt, da hat man immer mal irgendwie zwei richtige und Zusatzzahlen, da hast du mal 5 Euro gewonnen oder so und wir hatten auch schon mal 4 richtige, da denkst du so, wow, 4 richtige kriegst du irgendwie 60 Euro, auch geil. Naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gesagt, das machen wir nicht mehr und dann Aktion Mensch und da gibt's eine App und dann kann ich immer jeden Sonntag gucken, ob ich gewonnen habe oder nicht und wir haben dort Ewigkeit nichts gewonnen. Und letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gucke ich drauf und irgendwie sieht's anders aus und auf einmal geht dann so ein Counter los, der fängt bei 10 Euro an. Und zählt dann halt hoch in 10er-Schritten. Und dann sitze ich halt da und dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Und ich dachte so, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann bin ich auf jeden Fall in 2 Tagen bei der Million. Aber es hat dann bei 100 Euro aufgehört. Aber naja, immerhin. Ich kann mich jetzt, also...
Also, Respekt, Applaus.
Danke, danke. Ich hab ja nichts dazu beigetragen, außer Geld bezahlt.
Da kannst du dir jetzt...
Das Vierfache.
Ein halbes Jahr Mubi abonnieren, ist doch super.
Ja, 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 ja.
Siehst du mal. Und ich hoffe auch, also ich denke mal, der Gewinn ist trotzdem noch klein genug, dass du dein Leben behältst, denn anders...
Ich finde, das ist ein bisschen arrogant, ne? So ein bisschen...
Nee, ich meine nicht Leben behältst, im buchstäblichen Sinne, dass er nicht stirbt, weil in meinem nächsten Film geht's darum, dass Menschen, die im Lotto gewinnen, besonders viel Pech haben und bis zum Tode das Ganze sich verflucht.
Ja.
Ich war in der Sneak Und ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe den französischen Film mit den wahnsinnig dummen deutschen Titel Sechs richtige Glück ist nichts für Anfänger gesehen.
Ey, du bist der Überleitungsmeister, das ist der Wahnsinn.
Also ich würde instant aufstehen und das Kino verlassen, wenn ich diesen Titel lesen würde. Das ist der Knaller.
Und die erste Szene des Films zieht dich so rein und dann schnallst du, das ist ein geiler Film. Meine andere Überleitung in dieses Thema wäre gewesen, erinnert ihr euch gegebenenfalls, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von euch den gesehen hat, aber das war zu den Oscars 2015, war für den besten internationalen Film ein argentinischer Film nominiert, und zwar hieß der Wild Tales. Kennt ihr jemand?
Das schon mal gehört,
ja. Nicht.
Wild Tales, jeder dreht mal durch, ist ein Episodenfilm mit sechs sehr schwarzhumorischen Kurzgeschichten, der wahnsinnig gut und inszeniert war, super lustig und wie gesagt international für Furore gesorgt hat. Und genauso ist dieser hier auch, Sechs Richtige. Es ist ein Episodenfilm und alle Episoden handeln wirklich von irgendjemand, der im Lotto gewonnen hat und dann nur Scheiße passiert. Und das ist echt witzig, weil es super zynisch zum Teil ist. Es ist richtig schöner schwarzer Humor. Es hat die französische Leichtigkeit, ist trotzdem sehr hochwertig gemacht, hat ganz coole Sets und so, spielt viel in der Gegend so um Marseille und an der Küste und sowas. Das ist echt cool. Und der Film zieht dich, wie gesagt, mit der ersten Szene wahnsinnig rein. Du siehst eine Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, wie sie in Urlaub fahren zur Oma und die Kinder schon übelst angekotzt, dass, ja, scheiße, schon wieder zur Oma und so. Und du merkst, okay, die knabbern dauernd mit dem Geld, der Vater, die haben irgendwie alle keine gut bezahlten Jobs und so, und die Frau ist mega unzufrieden, alle sind pissig, Stimmung ist scheiße. Und dann fahren die so und dann stehen die irgendwo im Stau hinter so einem Möbelwagen und dann fängt die Frau an, im Handschuhfach rumzuwühlen und findet dort halt Haufen Lottoscheine und sagt halt, ja, wir haben so schon kein Geld und wir können uns nichts leisten und du spielst hier Lotto. Und dann gibt die halt die Scheine hinter zu ihrer Tochter, die soll die entsorgen, und die so, hier sind sechs Richtige. Wie kann nicht sein? Und dann stellen die fest, ja, der hat ihre Lottozahlen richtig getippt. Und sie haben aber eine 60-Tage-Frist, diesen Gewinn abzuholen. Und dann rechnen sie uns genau der Tag. Und dann rufen die dort an bei der Lottogesellschaft und haben die gesagt, sagen die, ja, sie müssen aber bis 19 Uhr in die Filiale. Und die sind halt kurz vor 19 Uhr, sind nur noch 10 Minuten oder so und die sind 12 Minuten mit dem Auto entfernt. Und dann geht halt so eine Übelste, dann tritt der Übelste aufs Gas, ballert durch die ganze Stadt, um dorthin zu kommen, und dann passieren echt abgefahrene Sachen. Also das ist schon die erste Episode, die ist schon wahnsinnig gut, und zu den anderen Episoden möchte ich gar nicht so viel verraten. Ich kann nur empfehlen, den Film sich anzugucken, ist wirklich super, super kurzweilig, hat einen coolen Humor, aber eine Episode handelt davon, dass drei islamistische Selbstmordattentäter mit Sprengstoffwesten irgendwo in der U-Bahn sitzen und der eine hat noch so einen Lottoschein einstecken und stellt fest, dass er 40 Millionen gewonnen hat. Was dann passiert, könnt ihr euch denken, ist wirklich super gut. Kann ich empfehlen, trotz des dummen Titels, Sechs richtige Glück ist nichts für Anfänger.
Also, klingt unterhaltsam.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, du hast uns jetzt die Obergurke mitgebracht bei dem Titel, aber...
Nee, stark. Mag
ich. Also an wen musste ich direkt denken, wenn du sagst, jemand, der im Lotto gewinnt und danach geht alles schief? Nein, Hurley! Oh, Berg.
Ach, Lost. Ja. Der spielt übrigens eine Rolle in der kleinen Serie, die ich gerade zum Essen gucke, in Bookie. Spielt eine kleine Rolle als ehemaliger Grasverkäufer, dann war Uber-Fahrer und jetzt macht er südamerikanische Drittliga-Sportwetten.
Jorge Garcia.
Jorge.
Also ja. Steven, ne? Pass auf mit deinem Gewinn. Du hast gehört.
Mhm. Ja, genau. Kann
der Schicksal auch weitergehen. Ja, ne? Ja, man merkt schon so ein bisschen, ne? Du bist schon ein bisschen, ja, picky heute. Nee. Also, ganz kurz, ist euch mal aufgefallen, dass Betty Gilpin aussieht wie Benedict Cumberbatch? I can't unsee it. Die sieht einfach aus wie Benedict Cumberbatch mit langen Haaren. Und das hat mich die ganze Zeit beim Schauen von American Primeval beschäftigt. Ist wirklich, es, ey Leute, kommt. Die hat genauso eine Lippen, die hat genauso eine Augen. Das geht gar nicht. Also, ich schicke euch jetzt mal...
Da gibt's doch bestimmt schon Vergleichsfotos, oder?
Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich, habe es leider nicht geschafft, einen Face-Swap machen, um dann rauszufinden, dass es gar keinen Bedarf, aber es ist schon krass. Egal, ich habe American Primeval geschaut, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und wie ich prognostiziert habe, habe ich der Review von Berg nichts hinzuzufügen, weil ich sehe es genauso. Es ist eine absolut fesselnd atmosphärische Neo-Western-Serie. Ich finde Tyler Kitsch, an dem ist echt ein guter Schauspieler verloren gegangen. Der hat sich leider verbrannt bei einigen Flops, aber ich mag den sehr. Ja, Betty Gilpin hat mich ein bisschen genervt, aber es lag eher an ihrer Rolle. Irgendwann hinten raus, hat sie ja dann doch ein bisschen Einsingen noch gehabt. Aber der Scene-Stealer ist auf jeden Fall Shea Whigham. Also Jim Bridger, ich hatte sogar kurz mich in so ein Rabbit Hole reingelesen, weil die Figur gab es ja wirklich. Einfach mega, mega cool. Super, super geil gespielt und super sympathisch. Und ich habe dann, wie gesagt, kann da eigentlich nichts hinzufügen. Du hast es schon gesagt. Tolle Serie auf Netflix, sechsteilig. Aber irgendwie fragt man sich auch, um was es eigentlich so richtig gehen soll. Weil das große Event passiert halt in der ersten Folge und danach folgt man Figuren und die Wege führen sehr oft ins Leere. Und das Ende ist halt leider, da haben sie einen Punkt verspielt bei mir. Das war ein bisschen zu Hollywood. Aber na egal, sehr empfehlenswert. Im Gegensatz, leider, ja, haben wir uns ein bisschen schwindelig machen lassen. Ne? Steven hat uns ja bekniet, guck doch mal den Blockbuster 2024 und was soll ich sagen, mir haben die Kühe gefehlt.
Ey, dafür hast du Hühner.
Naja, aber guck mal, also wenn du mit Kühen anfängst, das ist wie ein Gladiator 2. Ne? Im ersten Teil hast du eine Tiger, im zweiten brauche ich Haie und Nashörner. Was ist denn bei
Twister? Haben die Haie gottverdammte Laser auf dem Kopf?
nee, nicht, aber gib Ridley Scott doch Budget für den dritten Teil. Ich glaube, der ist schon dran. Also dann, ich weiß nicht, da kommt Godzilla ins Kolosseum oder sowas wahrscheinlich. Aber, Berg, übernimm mal. Ich will nicht so böse klingen.
Also ich wollte den gerne mögen und ich wollte mich gerne so unterhaltsam berieseln lassen, aber auch bei viel Augen zu drücken ist es kein guter Film. Das sage ich jetzt einfach mal so dazu. Ich fand ihn sehr, sehr mittelmäßig. Ich mag Glenn Powell irgendwie in seiner Art und das ist schon irgendwie ganz witzig. Aber ich finde, der sieht auch oft irgendwie scheiße aus. Also weiß nicht, mochte dieses ganze Bildsprache von dem Film nicht und auch die Handlung ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich kenne aber auch den ersten gar nicht, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das dann klar ist, wenn man den ersten kennt, dass der zweite so ist, aber ich kann damit nicht viel anfangen.
Also ich hatte,
okay, aber ich wirklich nur okay.
Bei dem ersten habe ich ja auch nicht gerewatcht. Ich habe das so in Erinnerung, dass der sehr locker leichtes 90er Jahre Blockbuster-Kino war. Und ich hatte das Problem bei Twisters 2, bis auf den Anfang, ne, wo sie ja noch so ein bisschen, ja, hier kommen, wir schießen mal ein Feuerwerk da rein und so, hat er sich ganz schön ernst genommen. Also auch hier mit, wie hieß er, Daisy Edgar Jones, die gibt mir irgendwie auch gar nichts so als Schauspielerin und das ist so melodramatisch gewesen und da war die ganze Zeit so ein Trübsinn. Weißt du, mir hat das Abgefahrene gefehlt, die Leichtigkeit, das war mir ein bisschen zu deep. Und da, am Ende des Tages musst du halt sagen, es ist halt immer das Gleiche. Wir fahren so auf einen Tornado zu, oh, ist der groß. Und dann siehst du das Ding, dann fahren die rein, so müssen sich überall festhalten, irgendeiner stirbt, aber natürlich nicht die Hauptperson, okay, dann wird sich besprochen, dann fahren sie zu, das passiert immer das Gleiche. Wo es halt mir gefallen hat, war die Szene, wo du mal die Auswirkungen am Boden auch gesehen hast, wo die zum Beispiel sich im Pool da versteckt haben, weil da hast du so auch so eine Tense gespürt, so okay, scheiße, was würde ich denn in der Situation machen? Aber wenn die halt auf dem Feld irgendwo stehen, ich weiß auch nicht, das fühlt sich nicht haptisch genug an für mich. Deswegen, also mir war tatsächlich zu ernst und dann auch zu unspektakulär. Also da hätte ich mehr Gigantismus gebraucht, glaube ich. Dann wäre mir das, glaube ich, dann egal gewesen. Aber dann wollten sie dann doch irgendwie versuchen, so ein bisschen realistisch zu sein und das hat mich nicht gekickt so.
Ja, am besten der Wirbelsturm fängt über dem Wasser an und nimmt Haie mit auf.
Sowas zum Beispiel, wäre toll gewesen.
Die Laser auf dem Kopf haben, genau.
Aber wir haben es probiert.
Und dann in die Fabrik rein, um zum Feuertornado zu mutieren. mit
Wow.
Mit Haien, die Laser schießen. Nee, also ich fand den Film ja tatsächlich sehr gut, sehr unterhaltsam. Ich fand die Chemie zwischen den beiden toll. Die Szene im Pool war klasse. Und wenn du im Kino sitzt und halt die letzte Szene siehst, ist es halt einfach mega geil. Also, weil du ja praktisch im Kino sitzt und das Gleiche erlebst, was die dort im Film halt auch erleben. Also das ist halt eine super Metaebene gewesen, was halt den ganzen Action Stunt noch mal ein bisschen überhöht hat und was ich so in dieser Art auch, glaube ich, noch nicht irgendwo gesehen habe. Also ich fand das äußerst unterhaltsam und ja. Ich habe aber tatsächlich nicht wirklich erwartet, dass ihr den genauso gut findet wie ich. Ich habe drauf gehofft, aber ich habe es nicht geglaubt.
Ja, du bist ja auch Katastrophen-Steven. Also das ist ja, ja, ne? Das, du hast ja deinen weichen Keks für das ist eine zerstörte Stadt und zack.
Zack, boom, peng. Da hast du natürlich recht. Also eine zerstörte Stadt kann ich bei dem nächsten Film ganz und gar nicht anbieten. Und ihr müsst noch zweimal stark sein. Das sind die letzten beiden Besprechungen aus der DVD-Sammlung von meinem Chef. Aber nein. Ich hab die besten Filme für den Schluss aufgehoben. Und Wie im Himmel ist ein Oscar-nominierter Film, ne? 2004 für den besten fremdsprachigen Film nominiert gewesen. Und wenn ich dann auch noch sage, dass der Michael Nyquist die Hauptrolle gespielt hat, dann lässt das vielleicht auch den einen oder anderen aufhorchen. Er spielt dort einen international sehr, sehr erfolgreichen Dirigenten, der praktisch von Kindheit an komplett durchgehasselt hat und dann direkt zu Beginn des Films einen Herzinfarkt erleidet und einfach mal runterfahren muss und zurück in sein Heimatdorf geht und dort eigentlich wirklich nur seine Ruhe haben will. Aber natürlich wissen die Leute, wer er ist und was er kann, und er wird so ein bisschen dazu gedrängt, den örtlichen Chor zu übernehmen und da so ein bisschen Leben reinzubringen. Und das macht er dann auch mit sehr unkonventionellen Methoden, was dann halt wiederum bei dem örtlichen Priester und auch bei einigen anderen konservativen Menschen dort halt nicht so auf Gegenliebe stößt, und er versucht sich da halt so ein bisschen durchzusetzen und einfach wieder Leben in die Bude zu bringen und auch selbst wieder ins Leben zurückzufinden. Dann gibt's noch so ein paar Schicksale von den einzelnen Leuten, die dort leben, die dann dort noch mit reinspielen. Eins spielt dort auch eine etwas größere Rolle, das nimmt einen halt auch schon so ein bisschen mit. Und hinten raus geht's dann einfach darum, dass sie dann tatsächlich auch nochmal an einem Musikwettbewerb halt teilnehmen werden, und das Ganze endet dann halt auch auf einer schönen bittersüßen Note, und mir hat das äußerst gut gefallen, auch wenn ich hier und da so diesen schwedischen Flair und diesen schwedischen Habitus auch manchmal ein bisschen strange fand, so wie die sich so verhalten haben, so einzelne Charaktere, aber insgesamt ist das ein wirklich unterhaltsamer Film, der auch vielleicht ein paar Minuten zu lang ist. Also geht, glaube ich, knapp 2 Stunden. Aber also Empfehlung, geht auf jeden Fall raus.
So prinzipiell was mich so thematisch anspricht, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Film für dich. Auch bei Sandro würde ich jetzt nicht sagen, dass er dass das überhaupt gar nichts für ihn wäre, aber
ja, also das ist so ein Film, das kreuzt du rüber, wenn du nichts zu gucken hast, und dann erinnere ich mich vielleicht an die Review und sage, na komm, why not? Aber das auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie ich dich zum Gucken von Filmen kriege. Ich bock dir einfach ganz viele DVDs und Blu-rays aus. Die guckst du ja einfach. Offensichtlich. Ja,
du musst ihn aber auch noch jeden Monat bezahlen. Du musst sein Chef sein irgendwie. Das,
ach, also, du musst in so einer Abhängigkeit
nicht groß genug. Ja,
okay, stimmt. Ja.
Nee, aha. Ich gucke halt einfach gern schrottige DVDs mit schlechter Qualität. Das turnt mich irgendwie ein bisschen an. Also kannst du die ruhig rüberwachsen lassen? Ich guck alles.
Geht klar,
Mama. Das ist ein King. Dann, ich habe hier noch die Lacht der lebenden Loser im Regal stehen. Super, ja. Film.
Super.
Ich habe noch was Kleines nachgeholt. Und zwar, Sandro hatte das schon mal mitgebracht. Aber es ist eine Weile her. Das war in Folge 51, Sekundenkleber im Parkautomat.
Das war ganz übel.
Und ich habe einfach den Film aus zwei Gründen geguckt. Zum einen finde ich einfach Micah Monroe als Schauspielerin irgendwie interessant. Die hat irgendwie coole Filme gemacht. Also gerade jetzt natürlich in jüngster Vergangenheit Long Legs, einer der größten Einträge, sage ich mal, in ihrem Portfolio. Aber auch so andere kleine Indie-Horrorfilme und so hat sie gemacht. Ja, auch It Follows war ja auch wahnsinnig erfolgreich mit ihr. Dann hatte ich ja noch diesen anderen voyeuristischen Film mal gesehen, weiß nicht mehr genau, wie der hieß. der irgendwo in Tschechien oder was gespielt hat, keine Ahnung. Aber das war auch so was Düsteres. Und Steven wird natürlich nicht vergessen, Hot Summer Nights haben wir gesehen, mit der tollen Lolli-Szene. Ja.
Und
Michel Chalamet.
Ja.
Und in dem Film kommt jemand vor, der Hunter Strawberry heißt. Geil.
Wenn wir jetzt hier schon den Monroe Hut rumreichen, dann würde ich noch God is a Bullet reinschmeißen. Den gibt's auf Prime, guckt ihn euch an, ist super brutal, macht Spaß. Und natürlich den unglaublichen Independence Day 2. Ein Meilenstein.
Ja, unbedingt.
Hat sie getragen.
Aber also Grund Nummer 1 und Grund Nummer 2, ich mag Filme, die im Wald spielen. Ich habe das andere geguckt.
Significant Other hieß der, ne? Eigentlich.
Genau, im Original Significant Other. Und in Deutschland heißt er auch gar nicht, glaube ich, das andere, sondern er kommt auf Prime und die benennen ganz oft Filme nochmal irgendwie um. Da heißt Die Seele des Bösen, heißt er, glaube ich, da.
Ja, also das andere also hieß komisch. Ja auch Paramount Plus, wo er im Abo ist.
Genau, aber genau. Und wenn du über Prime drauf gehst und dann über Paramount auf Prime, heißt er Die Seele des Bösen, glaube ich.
Ja, macht Sinn.
Egal. Ist auf jeden Fall gut atmosphärisch in Szene gesetzt. Das fand ich schon ganz cool. So ein Pärchen, die in so ein, in so ein Naturschutzgebiet wandern gehen für mehrere Tage. Und du merkst schon, sie hat irgendwie psychisch echt arge Probleme, muss irgendwie den Kopf frei kriegen. Und dann kommt sie irgendwie aber trotzdem nicht so richtig runter. Und dann spitzt sich die Situation irgendwie zu, weil in dem Wald auch irgendwas ist, was wir nicht genau wissen. Wir sehen nur am Anfang, wie irgendein Komet aus dem Himmel dort in diesen Wald abstürzt. Und dann ist das so eine Geschichte, die sich entspinnt. Den Twist muss man mögen. Der ist schon ein bisschen weird. Das erwartet man nicht so richtig. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, weil dann so eine, das mochten auch viele nicht, es kommt so eine leichte komödiantische Note mit rein. Die fand ich super. Die finden aber viele sehr klamaukig in der Kritik zu diesem Film. Das muss man einfach mal probieren. Ich mochte das eigentlich ganz gerne, weil ich die Schauspieler eigentlich auch gerne sehe. Und ja, man kann das mal machen. Das andere. Significant Other. Die Seele des Bösen. Sucht euch was aus.
Das ist vielleicht einfach, weißt du, wenn du den Film einfach 5 Namen gibst, dann ist die Chance auch höher, dass man den einfach zufällig findet. Das ist eigentlich ganz clever, oder?
Ja, vielleicht.
Alexa, mach das andere. Tack. Na, hasten. Egal. ja, ich habe Landman geschaut. Ich versuch's gar nicht erst mit Überleitung, weil aus dem Wald in die Wüste, das wird schwer. Tyler Sheridan, fällt öfters der Name. Ich habe ja Paramount Plus unter anderem einfach auch deswegen, weil einfach da ständig so eine geile Serie von ihm rausgepupst wird. Und wir begeben uns hier in die Welt des Ölhandels. Landman erzählt nämlich eine durchaus in den Grundlagen sehr düstere Geschichte des Ölgeschäfts in den sogenannten Boomtowns von West Texas. Und der Film basiert auch auf einem gleichnamigen Podcast, der auch Boomtowns heißt, über die Ölförderung im Permabecken gesprochen wird. Das war sozusagen die Grundlage für Sheridan, da dieses Drehbuch zu entwerfen. Und dort begann quasi dieser aktuelle Ölboom, den es ja nun in den USA wieder gibt, als man angefangen hat, aus den eigentlich schon brachliegenden, erschöpften Feldern durch sogenanntes Fracking wieder Öl und also als Rohstoff zu fördern. Und dort lernen wir Tommy Norris kennen, gespielt vom großartigen Billy Bob Thornton, der hier eine Rolle spielt, die ist halt ihm einfach auf den Leib geschrieben. Also die Serie ist um ihn herum geschrieben. Er ist halt Billy Bob Thornton die ganze Zeit herum. In seiner kompletten Lässigkeit und lakonischen Art. Und ist die ganze Zeit angepisst von allen. Und es ist einfach super herrlich, ihn dabei zu sehen. Und der ist Krisenmanager, natürlich. Obwohl eigentlich die ganze Zeit nur ausflippt. Und der hat auch den beschissensten Job der Welt. Der muss nämlich jeden Tag ziemlich viele komplexe Probleme, die sich da in diesem Ölhandel auftun, ja, bewältigen und lösen. Unter anderem vertritt er die Interessen seines Auftraggebers, gespielt von John Hamm. Den hat er die ganze Zeit am Ohr, der schreit ihn die ganze Zeit an. Und der ist ein sehr einflussreicher Player in der Ölindustrie und der besitzt eben auch diese Ölfelder, die er dann sozusagen verwalten muss als Landman. Und es gibt ständig Unfälle, ständig Tote, ständig Krisen rund um die Bohranlagen. Und es gibt viele Intrigen, weil es halt sehr viele Konkurrenten eben auch gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Grenze zu Mexiko. Und da könnt ihr euch vorstellen, eigentlich geht die Serie auch schon damit los, dass er eigentlich festgehalten wird und den Drogenbesitzern klar macht, wer hier eigentlich der Boss, also den typischen mexikanischen Kartellleuten, ne, die kurz aus Breaking Bad rübergefahren sind, den macht er kurz klar, wer hier der Boss ist und weiß, welche Summen es hier geht. Und dann gehen die schon wieder weg und sagen, hier, Billy Bob Thornton, mal weiter, ich hab Schiss vor dir. Das ist eigentlich alles mega, mega cool und es halt natürlich auch alles mega, mega drüber, wie man es kennt. Dazu kommt halt eben auch das typische Sheridan'sche Familienthema. Ne? Er ist halt nicht nur in diesem Job die ganze Zeit im Konfliktlage, sondern er hat auch persönliche Krisen. Er ist, eigentlich ist er trockener Alkoholiker, das heißt aber in der Serie, dass man eben nur noch Bier trinkt, was ich auch interessant finde. Er ist hochverschuldet, wird mit irgendwie zwei Leuten, so einem korrupten Anwalt und irgendeinem Raffinerietypen dort in so ein Haus mitten aufs Land gesetzt von seinem Boss und muss dann halt den ganzen Tag malochen. Und seine Familie ist kaputt. Und irgendwie muss auch da irgendwie sein Sohn will in das Ölgeschäft mit einsteigen, ist aber halt noch total grün hinter den Ohren und totaler Lappen. Und der ist eben auch dabei als, so viel Spoiler möchte ich mal vorwegnehmen, um euch ein bisschen anzuheizen. Am Ende der ersten Folge explodiert halt so eine Raffinerie und das ist der Knaller. Also da, das ist so There Will Be Blood Niveau. Aber eben in der Neuzeit. Also das tut weh, das ist dreckig, das explodiert, das brennt, das kriegst du ewig nicht aus, verkohlte Leichen, alles scheiße. Und der Typ steht immer dazwischen, denkt sich, auch nicht schon wieder. So, und dann ist halt sein Sohn in diesen Unfall mit verwickelt und dann entstehen da halt so ein paar Wendungen und so. Naja, was würdet ihr sagen? Klingt das interessant?
Auf jeden Fall. Billy Bob Thornton bin ich Fan, mag ich. Wenn er vor allen Dingen sich selber spielt, ist super.
Ja, also Billy Bob Thornton ist auf jeden Fall ein Argument und auch generell die anderen Schauspieler, die noch mitmachen. Ich habe gesehen, John Hamm spielt auch mit und wer war die weibliche Hauptrolle?
Naja, auf jeden Fall nicht Demi Moore, mit der sie werben, weil da habe ich so das Gefühl so, dass während die Serie gedreht haben, so, weißt du, die letzten zwei Folgen haben die rausgefunden, ey, die Alte ist Golden Globe nominiert, lass die mal noch öfter zeigen. So, weißt du, also die spielt nicht wirklich eine Rolle in einer potenziellen nächsten Staffel dann vielleicht, so wie sich das entwickelt. Aber, ja.
Ja, okay, war der Name, den ich jetzt eben auch gelesen habe, ist mir gerade noch nicht eingefallen und dann dachte ich so, ja, klingt halt ganz geil. Es ist halt ein, also erstmal ist es so ein Setting, was mir nicht so zusagt, so dieses ganze Ölgedöns, also There Will Be Blood war ja, habe ich ja zum Beispiel auch noch nie gesehen, weil der mich einfach überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und ich muss...
Da muss man auch ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Der ja. ist sehr lang und sehr, sehr getragen, aber halt auch mit nichts zu vergleichen und übel brillant. Also Daniel Day-Lewis
und Paul Dano auch.
Kai aus der Kiste, der immer mal alle paar Jahre rauskommt, sich einen Oscar greift und wieder abtaucht, das ist schon berechtigt. Also das ist schon okay, dass ihr das so macht. Wenn dann sowas rauskommt, dann ist gut.
Und also es könnte auch sein, ne, weil wir hier bei Sheridan sind, dass ich zum Beispiel Yellowstone nicht weiterschauen werde. Also wir haben noch eine Folge geschaut und das ist wirklich so gar nicht mein Ding. Es nimmt mich einfach nicht wirklich mit. Vielleicht muss ich noch zwei, drei Folgen dem Ganzen geben, aber wenn das hier halt ähnlich ist, spricht mich leider nicht so wirklich an. Also ich merke, Sandro hat ein absolutes Faible dafür. Also es gibt ja echt viele Sachen, die dir von ihm gefallen und da wundert mich das nicht, dass das hier gut reinpasst.
Naja, macht ja auch sehr abwechslungsreiche Serien. Ne? Das ist hier jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht mit Lioness vergleichbar, dass er einfach eine House of Cards featuring Sicario, würde ich das ja pitchen. So, ich wollte das eigentlich kurz nur wissen von euch, ob ihr das guckt, weil bis hierher klingt das ja alles super geil. Und ich kann euch nur sagen, es gibt hier einen zweiten Teil dieser Serie. Und zwar kommen seine Ex-Frau, gespielt von Ali Larter, das ist so eine Scream Queen, die hat in Horrorfilmen mitgespielt, und die Tochter von ihm, Michelle Randolph, mit ins Spiel. Und die sind so nervig. Die sind so scheiße. Du denkst am Anfang so, okay, das ist bestimmt, hier kommen diese It-Girls, das Land, das roughe Arbeitermalochentum, die entwickeln sich bestimmt. Nee, Die sind die ganze Zeit nur im Fitnessstudio und trainieren ihren Arsch und wollen abends kochen und rasten aus, weil der Typ sich nicht hinsetzt, weil gerade sein Kollege verbrannt ist. Ich denke mir so, was ist denn das für eine Scheiße? Die werden abgefilmt, als würde jemand die ganze Zeit Megan Fox Transformer nachmachen. Die rennt die ganze Zeit in Unterhöschen durchs Haus und die ganzen Typen, da sitzen halt so 50-jährige Männer, die ganze Zeit sagen, oh, ich kann nicht mehr arbeiten, scheiße. Oh Gott, ich muss ins Nebenzimmer. Ich denke mir so, was ist, meint das, meint die das ernst? Das ist so eine voyeuristische, dumme Scheiße. So ein infantiler Schrott. Es hat mir die ganze Serie versaut. Ich, das ist so eine Scheiße. Es hat bis zum Ende, es hat mich so genervt. Ich wollte es abbrechen. Es war der absolute Horror. Das ist wirklich, als hätte man gesagt, wir müssen dieses trockene Thema mal so ein bisschen, die fahren zwischendurch. Du hast halt immer diese spannende Kartellscheiße und dann zoomen die rüber und dann fahren die beiden, Mama und Tochter, in so ein Altersheim und nehmen die Alten mit in so ein Striplokal. Ich denke mir so, seid ihr behindert? Was ist denn das für eine Story? Und die haben gar keine Charakterentwicklung, außer dass sie sich ständig mit Billy Bob Thornton streitet. Und dann denkst, und ich habe halt gedacht, das ist dazu da, um eben dieses Aufeinandertreffen, ne, von diesen zwei Weltanschauungen zu zeigen. Aber Pustekuchen, die sind halt einfach da und offensichtlich sollen sich junge Leute mit diesen Figuren identifizieren, die sagen, oder keine Ahnung, es ist wirklich Schrott. Ich werde es nicht weitergucken. Also bitte, ich rate euch davon ab. Es ist der absolute Horror gewesen.
Du hast abgebrochen oder was?
Nein, ich habe zu Ende geguckt, in der Hoffnung, dass die irgendwie sterben oder so, dass es das alles wert war. Aber nein, die sind da und die heiratet ihn auch wieder. Ich kann es einfach sagen, es ist einfach so eine Scheiße. Es macht keinen Spaß. Eine furchtbare Serie. Guckt es euch nicht an. Landman, Schrott.
Das ist auf jeden Fall ein Twist. Das war der Hammer. Der war, also wirklich.
Ja.
Dramatic Turn of Events. Ja. Ich nehme deine Energie jetzt mit. Ich habe safe den schlechtesten Film des Jahres gesehen.
Oh.
Wenn nicht sogar, also er ist in den Top 5 der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Oh. Kriegen wir einen ich würde sagen, ich hole den Rent Zone Jingle mal raus, wa?
Genau. Er kam in der Sneak und nachdem ich den Namen gesagt habe, kommt der Jingle. Der Film heißt Uppercut.
Das ist die Rentzone. Jage des Hohn. Schalt dich ein, Sohn. Das ist die Rentzone. Jage des Hohn.
So, Uppercut. Habe ich immer mal in den letzten Wochen schon mal so Plakate im Kino gesehen. Und du siehst da drauf nicht viel, siehst halt nur, ne, er heißt Uppercut, du siehst einen Boxring und jemand mit Boxhandschuhen und so und denkst ja, okay, wieder mal so ein Boxfilm irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Und das Ding, also das ist so lächerlich und so bescheuert und dass da wirklich Geld reingeflossen ist, ist ein Skandal hoch 20. Und das ist ein Kammerspiel, ich liebe Kammerspiele und das funktioniert auf keiner Ebene, kein Stück. Kurz zur Entstehung. Es ist ein deutscher Regisseur und zwar ist das Thorsten Rüther. Der hat während Corona einen ganz minimalistischen deutschen Film gemacht, der hieß Leberhaken. Und das sind nur zwei Schauspieler, Luise Grossmann und Hardy Krüger Junior. Und die beiden, der ganze Film ist quasi, er ist Boxtrainer und sie will boxen unbedingt und will trainiert werden von ihm. Und das ist in einem Gym und die unterhalten sich den ganzen Film nur. Und sie erzählt ihm, was in ihrem Leben so abgeht und warum sie das unbedingt will. Und er versucht so ein bisschen, er ist erst ablehnend und dann wird er so zum Mentor und fängt an, sie zu trainieren. Und dann trainieren die und reden aber über Gott und die Welt und philosophieren rum und Kram. So. Und eben dieser Film war wohl recht gut angekommen bei vielen Kritikern international. Und dann wurde er eben gefragt nach dem US-Remake und er hat das US-Remake selber gemacht, die Regie selber und hat auch Luise Grossmann wieder in die Hauptrolle gesteckt. Und hat sich als Trainer Ving Rhames geholt. Den kennen wir natürlich alle. So, und als wäre das nicht genug, hat man gesagt, na gut, ist ja Hollywood. Wir brauchen neben dem nur Kammerspiel, noch eine Ebene rein. Und das führt dazu, dass wir eben zum einen das sehen, was ich gerade beschrieben habe, was aus dem deutschen Film passiert, dass halt quasi sie in dieses Gym kommt und versucht eben von ihm trainiert zu werden und so weiter und so fort. Und wir sehen parallel dazu geschnitten eine zweite Szene, die 8 Jahre in der Zukunft liegt, wo sie nicht Boxerin ist, sondern Boxmanagerin. Und die hat so gerade so einen Schützling, den sie halt da begleitet und der hat gerade so einen seiner ersten riesengroßen Kämpfe. Und du merkst halt, sie ist irgendwie so ein Mensch, es wird nie erklärt, der ganze Film geht wirklich nur um sie und diesen Trainer und trotzdem wird nicht erklärt, warum sie zum Beispiel nicht am Ring stehen kann. So ein Ding von ihr. Die kann, wenn jemand boxt, den sie promotet, die hat wohl schon einige promotet, die wahnsinnig erfolgreich sind und sie ist die absolut angesagteste Managerin, aber sie steht nicht am Ring, wenn die boxen, sondern ist Backstage. Und wir sehen sie quasi immer hin und her zwischen ihren 8 Jahre jüngeren Ich in diesem Boxgym und 8 Jahre später, wie sie im Backstage sitzt und den Kampf nicht gucken kann und ihre private Scheiße regelt, weil ihr komischer Freund zu Hause mit dem Kind nicht klarkommt. Das ist so schlimm. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie unsympathisch alle Personen sind, wie schlecht geschrieben das ist, wie stereotyp diese ganzen Vorkommnisse sind. Also wenn wir uns hinsetzen und überlegen, ja, wie könnte man das, was könnte jetzt passieren, worüber könnten die reden und aber die Anweisung dazu haben, so dumm wie nur irgendwie möglich, der Film unterläuft das noch. Das ist so peinlich beim Zugucken. Luise Großmann kann überhaupt nicht schauspielen. Das ist eine schauspielerische Katastrophe. Die ist irgendwie gefühlt 1,50 Meter und wiegt 50 Kilo. Und kommt in das Boxgym und dann kommt Ving Rhames, so ein Riesenbär, ja, der sich in jeder Szene in dem Film bewegt wie in Zeitlupe und wie, als wäre der letzte gebrechliche 70-Jährige, der nochmal aus dem Sessel aufgestanden ist. Und der hat tatsächlich Angst vor ihr, als sie in seinem Gym auftaucht und dort wie quasi, er hatte eigentlich schon zu und die ist da halt reingegangen, weil die Tür noch nicht abgeschlossen war. Und er kommt da halt wirklich ein Bär von Typ mit einem Baseballschläger bewaffnet und sagt, ja, du musst jetzt gehen und so. Und sie so, ja, leg doch mal den Baseballschläger weg. Nee, du könntest ja hier mir was Böses wollen. Alter, der furzt einmal und die fällt um. Was? Das ergibt schon vom Setting überhaupt keinen Sinn. Dann sind die Gespräche so belanglos und bescheuert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dass die reden dann auch, ja, und du warst mal ein ganz Großer und du hast die ganz Großen trainiert und ich habe alles drauf und so. Und die ist die ganze Zeit so nervig und quirlig und du findest sie einfach nur zum Kotzen und er sieht irgendwas in ihr. Keine Ahnung, was er in ihr sehen kann. So ablehnend, wie der am Anfang ist. Ich weiß nicht, was sie sagt. Eigentlich wird die mit jeder Minute unsympathischer. Aber er sieht irgendwas in ihr und fängt dann an, mit ihr zu trainieren. Sagt ihr aber auch jedes Mal, ja, nee, du kannst das nicht. Nee, ich sehe kein Potenzial in dir. Nee, du hast kein Talent. Und dann machen die irgendwas und dann scheitert's an irgendeiner Stelle und dann geht die, ja, geh dich umziehen, das ist jetzt Schluss hier an der Stelle. Und dann geht er da irgendwie immer hinterher und sagt, ja, und dann wechseln die nochmal einen Satz, ja komm, zieh dir nochmal die Boxhandschuhe an, wir gehen nochmal in den Ring. Und das passiert ungefähr 4 Mal in diesem Film, dass die eigentlich schon in der Umkleide geduscht war und jedes Mal sich wieder Sportklamotten anzieht. Und
jetzt dann verstehe ich, worauf das hinausläuft. Wing Rhames, der alte Spanner.
Ja, ja. Der lüsterne Typ, der einfach mal, huch, hier ist ja eine Dusche. Naja. Also das ist wirklich, wirklich schlecht.
Huch, und da wusste sind ich wirklich gar Szenen nicht. Deswegen drin. Ist das immer so nass hier.
Und das ist, es gibt eine Stelle, da trainieren sie, es sieht, wie sie ausweichen soll und er bewirft sie da mit Tennisbällen. Ich weiß nicht, ob das eine gängige Praxis ist beim Boxtraining, aber keine Ahnung. Sie kriegt aber einen Tennisball am Kopf, hat natürlich kleine Platzwunde und ist dann völlig, oh nein und so. Also wenn sie da schon, wie soll sie Boxerin werden, wenn das schon nicht
sie
geht?
Sie ist es ja offensichtlich nicht, sie ist ja nur Boxmanagerin
geworden.
Nee,
ist sie ja offensichtlich nicht. Und wir sehen dann, wie er sie so behandelt und sagt er so, naja, es wird bestimmt eine Narbe. Aber Narben sind gut. Oh. Und dann kommt so ein wirklich abgedroschener Monolog und dann sagt sie, hast du auch Narben? Und er so greift sich so an den Kopf, ja, hier und dann ans Herz und hier. Das ist so, also es ist wirklich, es ist so schlimm.
Ich dachte, er fässt sich an den Sack, wirklich.
Also das hätte mich nicht überrascht, wirklich nicht. Ich habe nicht mal 0,5 Punkte vergeben. Ich habe 0 von 10 vergeben, weil das die größte, abgefuckteste Mistscheiße ist, die ich überhaupt je gesehen habe. Das ist wirklich schlimm. Ich habe keine Ahnung, wer Ving Rhames wie viel Geld geboten hat, um das zu spielen. Und ich habe auch gelesen, es ist größtenteils improvisiert. Ja, glaube ich, weil es einfach nur ohne Plan und bescheuert ist. Und was auch noch der Gipfel ist, dass dieses Angereicherte mit dieser Szene, wo die dann Boxpromoterin ist, was sich, wie gesagt, überhaupt nicht erschließt. Es macht gar keinen Bogen zu der anderen Szene. Überhaupt nicht. Wir erfahren nicht, warum die nie Boxerin geworden ist oder warum die Promoterin auf einmal ist. Wissen wir nicht. Also der Film erklärt auch viel zu wenig. Und man hat von dem Film zwei Filme gedreht. Und zwar hat man erst diese ganzen Szenen in diesem Gym gedreht, um den gleichen Film nochmal zu machen wie den deutschen. Das ist die Still-Version. Die gibt's, die kam eher raus. Und für Hollywood haben sie die Sparkling-Version gemacht. Das ist die, wo eben diese 8 Jahre später als Promoterin dran geklebt ist. Das heißt wirklich so. Könnt ihr bei IMDb nachlesen. Und das sind, die Cutterin hat aus unglaublich vielen Stunden Videomaterial diese zwei Versionen zusammengeklebt. Und es gibt keine Parallelen zwischen den beiden Versionen. Das heißt, wenn du die Sparkling-Version gesehen hast, siehst du in der Still-Version die ganzen Szenen nur im Gym, die nicht für den Film genommen wurden. Also das ist wirklich Katastrophe.
Wow.
Berg, ich weiß, warum das nicht funktioniert hat, weil du den anderen Film nicht gesehen hast. Erst zusammen ergibt das ein kompaktes Bild.
Das ist so, als würde irgendwie Rocky nach der Montagesequenz das im großen Finale seine Steuererklärung machen. Weißt du, das ist ja, wenn du kein Klimax. Im Boxfilm willst du ja auch irgendwo mal eine Competition haben.
Das gibt's nicht. Du siehst auch ja nicht, ob ihr Schützling dann 8 Jahre später da gewinnt oder nicht. Das spielt alles keine Rolle.
Okay.
Wir sehen nur sie, wie sie 8 Jahre später mit dem Typen, wo sie schon Liebeskummer 8 Jahre vorher hatte, dauernd telefoniert, weil der mit dem Kind nicht klarkommt. Das ist wirklich, es ist unsagbar schlecht. Uppercut, spart euch das bitte.
Ja, aber okay. Für sowas gehst du doch in die Sneak, um genau sowas zu erleben.
Ja, unbedingt. Es war wirklich zum Kotzen. Aber dafür hatte ich ja den anderen diese Woche, der war super.
So, passt auf, ich mache jetzt irgendwas, ich weiß nicht. Es gibt Serien, über die kann man nicht reden, weil man eigentlich in der Synopsis schon spoilern würde. Wenn ich jetzt von Silo Staffel 2 erzählen würde, einfach ausgehend, was ab Folge 1 passiert, würde ich nämlich den lieben Steven spoilern, der jetzt gerade anfängt mit Staffel 1. Deswegen nochmal ganz kurz, worum es geht und warum ich Staffel 2 toll finde, damit einfach das mache ich jetzt nur, um euch da draußen zu sagen, ihr könnt das jetzt gucken, macht das bitte alle, denn ich werde mit Steven irgendwann darüber reden, wenn er aufgeholt hat. In Silo, also Silo erzählt die Geschichte der quasi letzten 10.000 Menschen sind es, glaube ich, auf der Erde, die in einem kilometertiefen Silo wohnen, ein Zuhause, was sich über viele, viele Stockwerke in den Boden erstreckt. Das ist quasi eine Klassengesellschaft, das ist, ne, Snowpiercer, bloß nicht als Zug, sondern in einem Zylinder. So, oder in einem Bunker. Ist ein bisschen wie in Fallout, so könnt ihr es euch vorstellen. Dieses Silo schützt die Menschen, die da drin wohnen, die ihre eigene Zivilisation mit ihren eigenen Regeln und ihrer eigenen Gesellschaft aufgebaut haben, vor den giftigen und tödlichen Umständen der Außenwelt. Niemand weiß jedoch mehr, weil das schon so lange her ist, wann oder warum das Silo überhaupt gebaut wurde, weil mal in einer Revolution auch diese ganzen, ich sag jetzt mal, Dokumente der Vergangenheit vernichtet wurden. So. Und wer nachforscht, muss auch mit Konsequenzen rechnen. Und wer sagt, er möchte raus, der ist quasi zum Tode verurteilt, denn der muss raus. Und da gibt's auch so ein paar interessante Rituale, wie die Menschen dann vor das Silo gehen müssen und in ihren letzten Momenten, bevor sie quasi der bösartigen Außenwelt erliegen, eine kleine Kamera sauber machen müssen, um den Menschen, die drinnen nach außen durch dieses eine Sichtfenster schauen können, einen Blick in die Außenwelt zu gewähren, was gleichzeitig so ein letzter Glimpse of Hope ist, aber auch eben einfach so dieses Aussichtslose, weil die Umgebung ändert sich eben nicht, das kehrt kein Leben zurück. Es geht um die Ingenieurin Juliette, wie hieß sie weiter? Juliette Nichols, glaube ich. Ich wollte gerade Juliette Lewis sagen, aber das war die Schauspielerin. Juliette Nichols heißt die, von Rebecca Ferguson gespielt, die auch die Produzentin ist. Deswegen ist da auch so ein bisschen Star Power von ihr dahinter. Und das trägt sich offensichtlich auch, weil Silo wurde bis auf 4 Staffeln verlängert. Dann ist auch diese Buchtrilogie, auf der das Ganze basiert, auserzählt. Also das ist quasi ein geplantes Serienprojekt. Und die sucht nach dem Mord eines geliebten Menschen innerhalb von Staffel 1, deswegen kann ich nicht näher drauf eingehen, nach Antworten, warum der gestorben ist. Und das ist eigentlich so ein Krimi-Plot, den wir da erleben und stößt dabei eben auf das Geheimnis, was es mit dem Silo auf sich hat. Und muss dann feststellen, dass da sehr viel Korruption, gerade aus der IT, so von Tim Robbins. Der Tim Robbins spielt einen Bösewicht, einfach mega. Dass sich hier einige Abgründe auftun, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sag's mal so, ohne zu spoilern, man erfährt in Staffel 2 natürlich, das ist logisch, mehr, was da draußen passiert ist und ob das vielleicht das einzige Silo ist, ob es vielleicht, ob die Außenwelt wirklich so giftig ist und das wird alles in Staffel 2 erklärt. Ich sage jetzt nicht was, das sind die Fragen, die man sich im Prinzip nach der ersten Folge stellt und es gibt am Ende, also die Staffel 2 ist dahingehend nochmal wesentlich spannender, fand ich, weil sie eben nicht nur so fokussiert ist auf diesen Kriminalplot, sondern weil es eher um die Geschichte hinter dem Silo geht und diesen ganzen Mystery-Plot eigentlich. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es lohnt sich jetzt, wenn ihr nach Silo 1, Staffel 1 gesagt habt, hast du denn nicht abgeschlossen? Man kann das jetzt gucken, weil in der letzten Folge von Staffel 2 gibt es eine Antwort, was da passiert ist. Es ist nicht so eine Silbertablett-Antwort, man muss sich das schon zusammenreimen, aber es ist ein Cliffhanger, der gleichzeitig sagt, oh, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, der dir aber auch alles erklärt im Prinzip. Und da bin ich jetzt sau gespannt, wie es weitergeht. Es ist eine fantastische Mystery-Serie, die auch sich sehr viel Zeit für die Figurenkonstellation nimmt, die super gut aussieht. Sehr hochwertig, ist eine Apple-TV-Serie, was müssen wir dazu sagen? Eine fantastische Hauptdarstellerin, Ian Glenn ist noch mit dabei. Steve Zahn, ich weiß gar nicht, wie er heißt, kommt in der zweiten Staffel mit einer super coolen Rolle dazu. Und es ist einfach super atmosphärisch, aber es ist eben, es nimmt sich auch Zeit. Das ist nicht, dass es langweilig ist, aber es ist sehr dialoglastig und es entwickelt sich sehr, sehr langsam, der Plot. Also es ist nicht so, dass jede Folge spannende Antworten gibt, sondern das ist sehr elegisch, aber es delivert auch. Also man muss schon am Ball bleiben, das ist eine anspruchsvolle Serie, man kann so ein, zwei Folgen schauen, mehr ist dann einfach zu viel, aber es ist eine tolle Serie, guckt das mal.
Ja, Sandro hat's ja angedeutet, ich habe damit angefangen und die erste Folge, also das ist im Grunde genommen dieses Setup, was Sandro vorhin erklärt hat, das passiert alles ja schon, oder diese Infos kriegt man in der ersten Folge und das hat mich von der ersten Szene einfach komplett reingezogen. Ich mag das Setting, ich mag die Schauspieler, ich mag die Optik, ich mag die Grundstory, auch wenn es jetzt natürlich nicht irgendwas revolutionär Neues ist, Ähnliches hat man ja auch schon in anderen Varianten durchaus gesehen, da kommt's jetzt drauf an, wie es dann letzten Endes aufgelöst wird und was dahinter steckt und ich habe richtig Bock jetzt drauf und hoffe, dass ich schnell durchkomme, damit ich mit dir dann das Ganze hier so ein bisschen aufklamüsern kann.
Ja, dann machen wir mal so einen kleinen Spoiler-Talk, weil da macht das auch viel mehr Spaß, drüber zu reden.
Ja. Ja, ist bei mir auf jeden Fall irgendwie auf der Hotlist, da mal zu gucken. Jetzt nicht demnächst, wird jetzt nicht in nächster Zeit passieren, aber
warte, Bernd, ich hol dich. Kommt. Der Regisseur der meisten Folgen ist Morten Tyldum. Auf jeden Fall, der hat Passengers gemacht. Das ist ja dein Lieblings-Science-Fiction-Film. Du musst gucken.
Ja, ja.
Und Mo hat den Podcast
beendet. Vielleicht im Winter.
Vielleicht, okay. Ich habe der Berg mit seinen Überleitungen, das war so dezent, dass ich es fast verpasst hätte. Der nächste Film vom, und jetzt auch wirklich der letzte von meinem Chef, aber wie ich finde, das ist jetzt, also für mich ist das der Highlight-Film. Ich hatte schon vorher relativ hohe Hoffnungen in dem Film und der hat die auch definitiv erfüllt. Es handelt sich um Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Etwas sperriger Titel, aber wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man, was der Titel meint und er beschreibt halt einfach exakt den Film. Also es kann sich dann vielleicht der ein oder andere auch schon denken, wenn ich jetzt sage, es geht um ein junges Kind, das bei einem Mönch in einem Kloster aufwächst, das auf einem See schwimmt, also wirklich in der Abgeschiedenheit. Und wenn man das jetzt mit dem Titel zusammenbringt, dann kann man schon vielleicht ein bisschen sich erschließen, dass es vielleicht um so eine Art Kreislauf des Lebens geht, ja, und dass es am Ende wieder von vorne anfängt. Das ist jetzt gar nicht gespoilert, weil das ist letzten Endes das, was der Film halt zeigen möchte. Wir haben am Anfang im Frühling den Jungen halt noch ganz klein, der lernt halt viel, viel über die Welt und über das Leben und vor allem halt auch über Moral und Ethik. Und der Meister und auch das Kind und generell es wird gar nicht viel geredet. Also der Film ist im Grunde genommen ein absolutes Paradebeispiel von Show, Don't Tell. Also hier gibt es gefühlt irgendwie eine Seite Skript im ganzen Film und trotzdem passiert so unglaublich viel und man muss so viel zwischen den Zeilen lesen, was der Film einen eigentlich sagen möchte. Das ist wirklich, wirklich einfach wunderbar. Ne? Also erst den Jungen halt heranwachsen zu sehen, dann im Sommer so ein bisschen, wie er halt aufblüht, wie er das erste Mädchen kennenlernt dort im Kloster tatsächlich, weil der Meister halt auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal medizinische Beratung macht und da kommt eine Mutter mit ihrer Tochter. Im Herbst geht dann irgendwie alles ein bisschen schief und im Winter kommt dann so ein bisschen die große Erleuchtung, bevor es im Frühling wieder von vorne losgeht. Und ich kann eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, weil man muss es halt letzten Endes gesehen haben, weil dadurch, dass halt einfach viel gezeigt wird über das Schauspiel und einfach über die Ereignisse, die sich halt so ergeben, ergibt sich dann auch die Bedeutung des Films. Und das fand ich halt einfach total erfrischend und anders. Und der hat auch, so wie ich das jetzt bei den Reviews, die ich so mir danach durchgelesen habe, gesehen, sehr viele Leute auch sehr tief berührt. Und ich fand den absolut super. Ist von Kim Ki-duk, der spielt ja dann auch die etwas ältere Version des Kindes dann später selbst und ist ein südkoreanischer Regisseur, der mit dem Film auch ein bisschen Aufsehen erregt hat. Also der hat halt auch weltweit ein bisschen was eingespielt. Also dafür, dass er nur 3,50 Mark gekostet hat, hat er 10 Millionen eingespielt. Und ich fand den super. Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Man muss vielleicht dazu sagen, der alte Mönch wird gespielt von wie hieß der?
Oh Jung-so,
der bei Squid Game den alten gespielt hat. Und mittlerweile wissen wir ja, dass das ein kleiner Fummler ist. Und das ist natürlich dann so ein Geschmäckle, vor allem weil er ja hier auch eine sehr gewichtige und belehrende Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz ist der Film natürlich super.
Das ist ein kleiner Fummler? Okay, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ist auch witzig, der wird ja auch bei Squid Game Staffel 2 in allen Flashbacks nicht gezeigt, obwohl der eine der wichtigsten Figuren in Staffel 1 war. Mhm, das ist witzig. Ja. Aber der Film hier, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, hat auch eine stabile 8 von 10 auf IMDb.
So. Ja, das ist ja, halt das, ja gesagt, das Problem bei so einem Film, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was du gesagt hast, das klingt nach esoterisch langweiligen Quark. Also total, also könnte ich mich überhaupt nicht für weichen, aber ich glaube, das ist halt auch ein Film, den musst du halt dann, das ist so wie so Terrence Malick-Film, ne, du musst das dann einfach erleben und dich dann so reinfallen lassen ins Gras und die Augen zumachen, kannst du hier nicht, ist ein Film, aber so, ne, das ist so eher so ein Erlebnisding, so ein Gefühlsfilm und weniger jetzt um eine spannende Handlung herumgestrickt wohl, ne.
Ja, also das ist auch das, was ich vom Film erwartet habe. Ich finde halt aber tatsächlich so die Story, die sich dann halt auch ergibt, also die gibt's. Ich will halt nur nicht zu viel erzählen, weil für mich kam das halt auch dann relativ überraschend. Die hat mich schon auch mitgenommen und wenn ich jetzt natürlich sage, irgendwie so Kreislauf des Lebens und so, dann könnte man am Ende irgendwie richtig in die Esoterik abdriften. Das tut er aber nicht. Also er ist trotzdem irgendwie noch sehr geerdet für das, was er ausdrücken möchte. Also der findet eine extrem gute Balance. Also ja, ich war sehr überrascht, beziehungsweise habe ich es mir halt erhofft und der hat mich wirklich ein bisschen umgehauen, muss ich sagen.
Na top. Also ich würde mir den angucken. Ja, doch.
Aber den kannst du halt nirgends streamen.
Nee. Jetzt kann das Steven nämlich mal sagen, ja? Jetzt hat er uns am Arsch.
Genau, da hole ich meinen alten DVD-Player raus und dann geht's ab hier.
Ja. Da muss ich mir mal bei deinem Chef die DVD holen, ja.
Das ist so geil, weißt du, wenn du so eine Art neuer Blockbuster in Leipzig so unter der Hand.
Geil.
Gut, Leute, ich habe einen Film hier reingenommen, weil ich auf einer Mission bin, euch zu warnen. Das ist richtig großer, großer Quark. Ich meine, ich habe es eigentlich fast schon gedacht. Es ist, weil das Thumbnail vernichtend schlecht ist. Aber das ist, muss man fairerweise sagen, bei Prime fast immer so. Also, ja, die geben sich irgendwie nicht Mühe. Es gibt gerade, wenn ihr Prime-Abonnent seid, zwei neue Filme, die da reingespielt werden. Das ist einmal The Killer's Game. Den kann ich euch empfehlen, darüber rede ich jetzt aber nicht. Sondern Den Film, den ich mitbrachte, ist Damaged. Und Damaged ist so ein komischer, generischer Titel. Wo ist denn da die deutsche kreative Übersetzung für den Film? Also der heißt halt auch überall Damaged. Und das sagt halt so gar nichts aus. Das hat auch überhaupt keine Bereicherung für den Film oder hat auch gar keinen, spiegelt sich nicht in der Handlung des Films wieder. Es ist halt, ja, wenn euch der Titel nichts sagt, das ist das Ding mit Samuel L. Jackson und Vincent Cassel auf dem Thumbnail. Guckt es nicht an, weil das Ding will so ein 7 sein. Schon mal ganz schlechte Idee. Das spielt in Edinburgh und da wird ein sehr brutaler Mord verübt. Ja, die Credits hat er. Das Opfer wird zerstückelt und daraus wird dann so ein Kreuz gelegt. Voll geil. Dachte ich so, ja, okay, I'm in. Also der Täter hinterlässt so Bibelverweise. Und es gibt einen ermittelnden Chief Inspector namens Glenn Boyd. Und der bekommt halt dann einen Mordermittler an die Seite gestellt aus der USA, der sich in Edinburgh nicht zur Ruhe gesetzt hat, beziehungsweise der da halt, der sich aus der, naja, wie soll ich das sagen, der ein neues Leben dort angefangen hat, ne, in Schottland. Und das wird dann so ein dynamisches Cop-Duo, wie man es halt so kennt. Der hat nämlich vor 5 Jahren, und darum geht's eigentlich, genau eben diesen Fall mit ähnlichen Bibelmotiven in Chicago behandelt. Und da wurden gleich mehrere Morde in dieser Mordserie, in diesem Stile verübt. Hat aber den Täter leider nicht gefangen. Und jetzt ist er in, und jetzt denken alle, ist der Täter jetzt in Schottland aktiv? Oh Gott, ich glaube, man weiß jetzt schon, was der Twist ist, wenn ich das so sage. Ist egal. Das ist nur die Synopsis. Und dieser Chief Inspector, der muss bald feststellen, dass sein neuer Partner ein bisschen komisch ist. Samuel Jackson säuft sich hier ein die ganze Zeit an die Latten, ey, in dem Film. Der hat ein krasses Alkoholproblem. Aber ja, doch, die kommen zusammen auf eine Spur. Und zwar finden die so einen religiösen Kultanführer. Und das ist der ideale Tatverdächtige. Und der hat aber ein Alibi und bla und hm. Und dann müssen sie anfangen so, ne, dann stellen sie sich so an das berühmte Whiteboard und müssen A und B zusammenzählen. Und dazu brauchen sie aber noch Vincent Cassel, den es eigentlich überhaupt nicht gebraucht hätte in diesem Film. Denn der ist nämlich der Ex-Partner von Samuel L. Jackson und der ist auch in Schottland. Na, was ist denn das für ein Zufall? Und der hat sich dort zur Ruhe gesetzt, schreibt jetzt Krimi-Romane oder sowas und nach vielen erfolglosen Ermittlungen, aber halt, ne, der eine hat aufgehört und konnte loslassen und der andere, der ist halt immer noch dran, der muss den irgendwie, also und so weiter. Das ist ein langweiliges und super vorhersehbares 7. Ich habe keine Ahnung, was ist Samuel L. Jackson, der konnte ja mal was, aber der nimmt halt seinen Paycheck und ist Samuel L. Jackson. Und ich denke mir so, das kann er ja auch machen in so einem coolen Gangsterfilm oder so, aber doch nicht in sowas, also so einem atmosphärischen Krimi. Eigentlich ist es ein Tatort, wenn wir mal ehrlich sind, der vielleicht ein bisschen besser aussieht, aber auch nicht viel mehr. Dann hast du noch hier und da ein paar bekannte Gesichter aus so Game of Thrones und so rumrennen, brauche ich jetzt nicht erzählen, dafür schaltet man nicht ein. Und die Idee von so einem Serienkiller, der jetzt am anderen Ende der Welt ist und dass so eine Schnitzeljagd wird, das ist jetzt nichts Neues, aber dadurch, dass das hier in Schottland spielt und dass die Morde so brutal sind und das dann doch auch so eine Roughness mit sich gebracht hat, die ich nicht vermutet hätte, dachte ich, gebe ich dem Film so ein ganz paar Credits. Auf der anderen Seite hast du dann wieder so einen Samuel L. Jackson, der vor so, also wirklich, der steht vor einer grünen Leinwand mit aufgemalten Bergen und einem Land Rover daneben, wo sie Schlamm drauf gespritzt haben, weil sie wahrscheinlich vergessen haben, eine Szene zu drehen. So, was hast du dauernd? Ich mir denke, wollt ihr uns für blöd verkaufen? Also das ist ja wirklich Betrug am Zuschauer. Nee, das ist nicht schlimm und ich sag euch Leute, ihr habt lange nicht so ein, ich will es eigentlich nicht sagen, weil ich weiß, dass Steven dann gleich wieder einschaltet, aber ich hab lange nicht so einen beschissenen, schlechten Twist gesehen. Das ist so, es ist alles so dumm. Also die letzte Viertelstunde saß ich da, ich habe mir nur an den Kopf gefasst, das macht alles keinen Sinn, das ist so blöd. Und war der Film vor am Anfang noch so, ja, mäßig unterhaltsam, konnte man mal gucken, am Ende ist das einfach nur ein riesen Klo. Guckt das nicht an. Credits für Schottland und die Leichen, die sind geil, aber der Rest, ne.
Ich habe so ein absolutes Déjà-vu. Ich hatte vor ein paar Folgen in Folge Nummer 80 mit dem Titel 13 Bilder mit Eiern. Sandro liebt das, wenn ich die Titel einfach nochmal sage. Das ist okay. Der freut sich jedes Mal, wenn ich das mache. Ah, super. Da habe ich einen Film besprochen, auch so eine absolute Gurke, Mind Cage mit John Malkovich als psychopathischen Bösewicht. Mhm. Und der hat wirklich unglaublich viele Parallelen zu dem, was du gerade erzählt hast. Und da war ja auch der Twist so elends dumm. Und das war ja auch so mit so einem alter Fall und so einer, der den nie gelöst hat und muss da hin und die müssen da ermitteln. Und also das ist ganz, ganz ähnlich gewesen. Auch große, große Scheiße. Und das Einzige, was der Film hatte, der hatte auch ganz cool inszenierte Tatorte mit so Frauenleichen, die als ganz opulent so als Engel aufgebahrt wurden mit ganz viel Gold und Flügeln und so ein Kram. Das sah auch cool aus, das gebe ich dem auch, aber der war auch Katastrophe. Und so klingt das hier total auch.
Ja.
Ja. Also ich meine, Sandro hat wieder sein Bestes gegeben, um mich doch zum Film zu drängen. Ne? Also er sagt irgendwie Schottland, brutal, geile Leichen und
er ist ein bekloppter
Twist. Das sind schon gute Argumente. Und jetzt bringst du doch das Nächste. Aber nee, ich glaube, hier gibt's dann doch mal einen Hard Pass auf jeden Fall.
Ich meine, ihr könnt es probieren, euch gehen 90 Minuten Lebenszeit flöten, wenn euch das wirklich interessiert, aber es ist halt wirklich blöde. Ich frage mich halt immer, warum so eine Filme produziert werden und warum dann auch mit diesen Stars, weil so als Krimi auf dem ZDF geht das ja voll durch. Aber was machen Sam Jackson und Vincent Cassell in dem Film? Das in keiner Art und Weise glaube ich denn, dass die jemals zusammen an einem Mord gearbeitet haben. Das sind einfach zwei Dudes in der Kneipe. Und Vincent Cassell, weil er ja raus ist, trinkt jetzt immer konsequent in der Kneipe ein Glas Milch. Mit allen zu zeigen, ja, okay, er ist kein Alkoholiker und Sam Jackson säuft die ganze Zeit. Ich hab's verstanden. Wow. Geile Bildsprache. Poeten.
Top. Top, top. Top.
So, wer ist denn jetzt dran? Ich?
Yeah, Dr. Ja,
Berg, also du hast jetzt wirklich die absolute Chance, hier eine Hammer-Überleitung zu machen. Und wenn du die liegen lässt, dann bin ich schon ein bisschen sauer. Ganz ehrlich.
Rhythm is a Dancer nice. Kam 1992 raus.
Ja, mit Musik bist du schon richtig. Ich dachte, Berg steigt direkt jetzt mit Fettes Brot ein hier.
Ach. Aber das war 96, meine ich in dem Text.
Nee, es ist
1996.
Ach, scheiße, verdammt. Ich dachte wirklich, es wäre 1992.
Wir haben aber in dem Jahr, ich hab's gerade offen, ja, Rhythm is a Dancer von Snap. Wir haben Don't Talk, Just Kiss von Right Said Fred, auch ein Banger.
Oh,
Sweet A-La-La-La-Long von Inner Circle, Hail Hail Rock'n'Roll von Garland Jeff. Ja, okay. Friday I'm in Love with the Cure, jetzt höre ich auf.
Aber wisst ihr, was noch 1992 war? Und darum geht's in der gleichnamigen Netflix-Serie. Die Weltexpo in Sevilla.
Ah ja.
Und das ist sozusagen Dreh- und Angelpunkt.
Loser, wer nicht da war.
Das sag ich dir. Vor allem, ich war, wann war denn das? War es 1996, wo sie dann in Hannover war?
Das war 2000.
2000? Und ich war da und ich dachte mir nur so, was soll der ganze Scheiß? Was, also warum geht man da hin? Wozu ist das da? Also ich verstehe den Sinn einer Weltexpo überhaupt nicht. Naja, egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall geht's hier um die besagte Expo, beziehungsweise hat die halt einen zentralen Anker hier in der Geschichte. Es ist eine spanische Serie und Spanien hat ja in den vergangenen Jahren auch gerade auf Netflix die ein oder andere interessante Serie rausgehauen. Deswegen dachte ich, warum probieren wir das nicht mal? Das Ganze beginnt mit einer Explosion in einer Autohandlung. Nebenbei sind noch so Büros und da stirbt ein Mann.
Eine Autohandlung? Hast du schon mal das Wort Autohandlung gehört?
Ja, wenn ein Auto was Auto macht, also selbstständig, wie in Titan. Das ist die Autohandlung. Fast and Furious gibt es da auch einige von.
Ja. Ein Auto, was war denn das jetzt? Das war eine
Autoladen. Autoladen sagen, ich hab's ganz genau gehört. Schatz, ich gehe mal eben im Autoladen.
Ich gehe laden. Autoladen.
Hey, nur Diesel, Bro.
Oh, verdammt, ey, wie soll ich denn da jetzt, wie soll ich mich da rhetorisch wieder aus dieser Ecke hinaus manövrieren?
Wir spulen zurück. Ja, Autohaus.
Also Autohaus, Bombe explodiert, Mann stirbt und derjenige, der dort Security-Mann ist, rennt dann dort rein und findet dort in der verkohlten Leiche so einen kleinen Kuro. Das ist das Maskottchen von der Expo damals gewesen. Oder ich weiß gar nicht, ob er den findet oder ob das die Frau von dem Mann war. Also einer von den beiden findet diesen Kuro und die kommen dann zusammen und er will ihr halt helfen, herauszufinden, warum ihr Mann sterben musste. Finden relativ schnell heraus, dass ihr Mann gar nicht das Zielobjekt war, sondern einer, der halt nebenan in den Büros dort war. Und derjenige hat eine Verbindung zur Expo 1992. Es gab ja von Anfang an dieses Bindeglied durch das Maskottchen. Und der war dort ein hochrangiges Tier, der das Ganze mit auf den Weg gebracht hat. Wir sehen dann in den nächsten Folgen noch andere Menschen, die sterben. Also so ähnlich wie jetzt hier in der ersten Folge, weil es war gar keine... Also die es war jetzt nicht direkt eine Bombe, das ging nicht darum, sondern es gibt halt einen Typen, der sieht aus wie eine Mischung aus Freddy Krüger und Kick-Ass, ist komplett verkohlt von oben bis unten, sieht halt aus wie so ein Pizzagesicht und trägt exakt den gleichen Strampler und läuft halt einfach völlig unauffällig in Hotels und Bürogebäude mit seinen Flammenwerfer rein und fackelt halt Leute nieder, die damals auch dort bei der Expo was zu sagen hatten. Also irgendwie hängt das halt alles mit zusammen und die beiden kriegen das halt raus und wollen dann halt den Minister, der auch dann dort mit auf einem Foto, was sie dann finden, wo sie dann sehen, ah, drei sind schon tot, den müssen wir jetzt warnen und versuchen den halt irgendwie davor zu bewahren, auch umgebracht zu werden und gleichzeitig auch noch rauszufinden, wer halt hier dieser Flammenwerfer, Freddy Krüger, Jabba the Hutt Mensch ist. Ihr merkt schon, ich mache mich so ein bisschen lustig darüber, weil die Serie hat viel Gutes und sie hat gleichzeitig auch viel Schlechtes. Ich mag das dieses Ermittler-Duo, Amparo und Richie, die haben eine ganz gute Chemie zusammen, hat mir gefallen. Aber wenn ich dann immer diesen Pizzatypen sehe, ja, den die dann auch immer zeigen in seinem Versteck und da wird's immer übelst düster und fast, man will schon fast so eine Saw-Horror-Atmosphäre schaffen und dann legt er sich halt irgendwie in so eine Badewanne aus blubbernden Latex und das ist halt wirklich abgefahren und was sie dort so von den Effekten machen, also von den praktischen Effekten, das ist auf jeden Fall sehr ansehnlich. Und Richie, der sieht auch irgendwie immer wieder verkohlte Leichen, die ihm halt erscheinen, weil er ist halt auch Alkoholiker und trinkt immer mal wieder und sieht dann halt irgendwelche Leichen, die ihn halt daran erinnern, dass er die da halt irgendwie gesehen hat. Und ja, irgendwie ist das eine gute Ausgangssituation, aber es wird halt gerade in der fünften und sechsten Folge einfach absolut albern, was da halt storytechnisch passiert. Und der absolute Höhepunkt ist, als man dann sieht, wie Freddy Kick-Ass Krüger entsteht, wo du dann da sitzt und ich habe mich mit meiner Frau angeguckt und dachte so, ja, sorry, so funktioniert halt menschliche Physiologie nicht. Also wenn du so in Flammen stehst, dann kannst du halt nicht noch 500 Meter weitergehen. Da was machen, was ich jetzt nicht sage, weil ich dann ein bisschen Spoiler, falls sich das noch jemand angucken möchte. Das wird hinten raus drehbuchtechnisch wirklich sehr, sehr dünn. Und das ist dann sehr schade, weil wie gesagt, also ich finde, die Grundzutaten sind da, es ist solide gemacht, es hat teilweise schöne Effekte, es ist schauspielerisch solide, aber es ist storytechnisch einfach nicht rund zusammengebunden. Und das ist schade. 1992... eher keine Empfehlung.
Also mit Jabba hattest du mich ja kurz, ne? Aber
ja, ja.
Kennt ihr eigentlich, habt ihr eigentlich Spaceballs geschaut? Pizza da hat, kennt ihr?
Pizza, ja.
Okay, also. Ja, nicht so.
Okay.
Kenn nur, durchkämmt die Wüste.
Ja, sehr gut. Joghurt.
Oder Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja, das genau. Sagt mir auch noch was, aber das war's dann so langsam.
Und Lord Hämchen.
Ja. Okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab mich über die Popkulturreferenzen gefreut von Steven, muss ich sagen.
Ja.
Ich
musste halt wirklich, der geht dort in diese Gebäude rein und keinem fällt auf, dass der absolut psychopathisch aussieht, hinten irgendwie einen fetten Flammenwerfer auf dem Rücken hat und da die Leute niederfackelt. Also das ist so
92, da war Love Parade, da war Rave, das war alles egal, Mann. Die haben sich blind geschmissen.
Das Abfackeln, das passiert doch in der Jetztzeit.
Ja, aber
das passiert doch heute. Mann. Sandro, du hörst nicht zu. Erzähl mir was von deinen Tagträumen. Ah nee, das bist ja gar nicht du. Berg, mach du das.
Es ist doch trotzdem dasselbe. Weil wir haben einen Film, der in Deutschland Daydreams heißt. Im Original ist es viel poetischer und schöner. Und den hat Sandro nämlich hier aufgeschrieben.
Sometimes I think about dying. Und es gibt auch nur diesen Namen so. Daydreams, Leute, wirklich. Manchmal denke ich über das Sterben nach. Hätte ich ja noch gelten lassen. Das würde ja irgendwie, aber egal. Willst du oder soll ich, Berg?
Ich mach mal.
Mach mal.
Wir haben hier einen kleinen, süßen Film irgendwie. So ein ganz kleines Herzensprojekt. Es fühlt sich beim Gucken sehr nach einem Herzensprojekt irgendwie an. Und wir haben im Zentrum der Handlung die junge...
Fran.
Fran.
Habe ich mir nämlich gemerkt, weil ich immer Freddy gedacht habe.
Sehr gut.
Der Fran.
Und die arbeitet...
Die Pistazien sind schon wieder alle... Oh, ja, sorry.
Nuss um Nuss. Na, ein Thriller in zwei Teilen. Die arbeitet in einem Büro irgendwo an der Küste von Oregon oder sowas. Ja, ziemlich öde Gegend. Die haben einen wunderschönen Blick auf einen Frachthafen. Ganz traumhaft. Und ich habe den mit meiner Frau zusammen geguckt und die meinte so, oh scheiße, ey, das ist wie bei uns auf Arbeit. Die hat die ganze Zeit gesagt, oh, das ist genauso bei uns. Also es ist wirklich so ein kleines, piefiges Büro. Dort arbeiten so 7-8 Leute ungefähr. Es ist große Ekstase, wenn jemand Kuchen mitbringt. Alle unterhalten sich über irgendwelche Excel-Tabellen. Es ist wirklich witzig. Also das war schon irgendwie so ein kleiner Kosmos, der da gezeichnet wird. Und sie ist so, sie hat schon so ein bisschen Asperger-Züge, so ein bisschen autistisch, in sich gekehrt, sehr, sehr introvertiert. Ist dort zwar irgendwie beliebt, weil sie dazugehört, aber so richtig nimmt sie keiner so wahr. Und das findet sie aber eigentlich auch ganz gut, wenn sie so ungesehen so ihrem eigenen Leben nachhängen kann. Und die hat halt immer so kleine Tagträume. Wo sie sich immer so aus völlig rausnimmt und dann ist sie halt in ihrer Vorstellung und meistens endet ihre Vorstellung damit, dass sie irgendwie stirbt. Also in irgendeiner Situation, die gerade um sie herum ist, ne? Die guckt so aus dem Fenster und da ist so ein Kran und dann stellt sie sich halt vor, wie sie am Kran hängt. So. Also das sind solche kleinen Szenen. Wir sehen auch so andere Szenen, wie sie so im Wald da liegt, offensichtlich eben gestorben, so gebettet in Moos und der Mond scheint von oben und so. Also das sind irgendwie alles sehr, sehr schöne Visionen. Und eines Tages fängt in dem Büro aber ein neuer Mitarbeiter an, der ja so ganz, ganz, ganz lebenslustiger Typ ist, viel redet und sie ist ihm wohl sofort sympathisch, deswegen versucht er so ein bisschen sie anzusprechen und sagt so, ja, hier, wo kann ich ein Büromaterial bestellen? Das ist so ein bisschen sein Eisbrecher und sie gibt ihm dann so eine Liste, die er ausfüllen soll. Und sie mag ihn auch recht gerne und dann gehen die auch mal aus und gehen mal ins Kino und lernen sich dann näher kennen, aber sie bleibt halt, wie sie ist, sehr, sehr verschlossen. Und dann sehen wir halt in diesem Film so ein bisschen die Öffnung bei ihr, aber eben auch irgendwo nicht und wie sie mit ihrer sehr, sehr in sich gekehrten Art versucht, so ihren Platz zu finden und wie er versucht, damit klarzukommen und halt irgendwie sie dann vielleicht auch irgendwie zu der Erkenntnis kommt, dass er sie vielleicht auch nicht ändern kann oder doch. Und das ist so ein kleines Beziehungsding, was dort irgendwie verhandelt wird mit ganz coolen psychologischen Kniffen, schön gedreht, eine schöne Leichtigkeit dabei. Das ist ein wirklich schöner kleiner Film, den man sich mal angucken kann.
Genau, das ist vielleicht auch ein bisschen so dieses Problem wie bei Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, dass man die schöne Melancholie, die in dem Film innewohnt, gar nicht so richtig beschreiben kann. Da muss man sich so reinfallen lassen. Du hast ja jetzt schon so erklärt, um was es so geht. Wo ich gleich direkt anknüpfen würde, ist auf jeden Fall, dass die Annäherung zwischen den beiden, die ist halt so schön kitsch- und klischeebefreit. Ist aber auch gleichzeitig eben dadurch, dass die Figuren halt so sind, wie sie sind, sehr schwierig greifbar, aber wirkt halt super real. Was halt finde ich aber auch daran liegt, und das ist vielleicht so ein bisschen das Bottleneck an dem Ganzen, ich konnte mich gut mit Fran, also von Daisy Ridley gespielt, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, die es echt richtig schön spielt, finde ich, mit gut identifizieren, obwohl ich gar nicht so ein Charakter bin, aber so wie die gezeichnet wird, war ich halt vollends involviert. Und der Film ist von so einer schönen Melancholie durchzogen, aber immer so in diesem Kontrast mit diesen komischen, also mit diesem profanen Alltagsleben, wie du gerade schon beschrieben hast. Und das ist irgendwie so unereignisreich, also so ereignislos, aber irgendwie auf eine schöne Art und Weise, weil man hat auch das Gefühl, so der Film will gar nicht, dass wir Mitleid haben mit ihr, Weißt du, so viele Filme machen das ja und zeichnen dann diese Menschen als Freaks oder Außenseiter. Natürlich ist sie ein Außenseiter, aber das ist alles selbst gewählt. Sie ist die Schlauste im Raum. Sie umgeht die sinnlosen Gespräche, die wir den ganzen Tag, wo wir den ganzen Tag alle immer hineinlaufen. Sie hält sich da raus und sie muss auch gar keine Rolle spielen. Und der Film hat diese auffallenden, ruhigen und Bildausschnitte, die der auch wählt. Das spiegelt sich halt auch so in der Inszenierung wieder. Ne? Der ist halt sehr, sehr traumhaft gemacht, teilweise aber auch sehr, sehr ruhig erzählt. Aber ich hatte nie so das Gefühl von Langeweile. Das ist einer dieser Filme, die so stark in ihrer Stille sind. Der vermittelt von Beginn an so auf einer Gefühlsebene seine Message. Und vermutlich entscheidet sich dann halt sehr früh, ob man was damit anfangen kann oder nicht. Ich konnte mit sowas tatsächlich mit dem Film sehr viel anfangen, weil ich am Ende auch durchaus eine Konklusion von der Figurenreise empfunden habe. Ich fand das eigentlich super schön, wie der Film endet. Sehr poetisch auch. Der versetzt jetzt keine Berge. Deswegen weiß ich jetzt nicht am Ende, worauf es bei dir hinausläuft. Aber ich muss sagen, mich hat er sehr gut unterhalten. Das ist so eine warme Decke. Der Film hat aber auch das Problem, er ist eben nicht mehr. Also es ist kein Meisterwerk. Es ist halt so ein unschuldiges, kleines, süßes Reh, was auf der Wiese steht und dem man vielleicht was zum Fressen hingeben möchte.
Ja, und das ist schön. Also vor allen Dingen schauspielerisch gut, dass du das nochmal angesprochen hast, ist das wirklich toll, weil es, glaube ich, auch sehr schwer zu spielen ist, weil ich finde, sie macht das sehr, sehr gut an den Stellen, wo sie aus ihrer Komfortzone rauskommt, ihr das anzumerken, wie viel Überwindung sie das kostet und wie schwierig das für sie ist zum Teil. Das wird sehr, sehr spürbar. Das finde ich immer sehr gut. Und das macht sie halt nicht mit viel Reden, sondern nur mit Blicken und mit Körperhaltung und so. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr gelungen. Ja.
Starkes Ding. Steven, was denkst du? Also, könnte das was für dich sein?
Ja, also es hat mich jetzt irgendwie nicht so gepackt. Das ist, glaube ich, ist so ein Film, den ich halt, also ich glaube, ich bin da so auf der Ebene, auf der du bei Frühling, Herbst, Winter, Sommer und das Jahreszeitending bist.
Schwierig zu pitchen, so, ne?
Ja, ich glaube, das ist so einer, den macht man an und wird dann halt auch so ein bisschen reingesogen. Also wahrscheinlich würde mir das hier genauso passieren, wie das bei dir vielleicht bei Frühling, Herbst auch passieren würde. Aber es ist nichts, was mich akut und direkt anspricht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht, weil die Hauptdarstellerin auch einfach nicht bitchy genug.
Sind wir jetzt beim Grande Finale angekommen?
Oder? Weiß ich nicht, ob es so Grande ist. Das ist auf jeden Fall ein bisschen abgedreht. aber wir können ja bei guten Schauspielleistungen einfach ansetzen, weil ich habe euch ja gesagt, dieser Film, dass dieser Film auf Disney Plus ist und der wurde in so dieser Award-Season, da wurde ja immer kräftig spekuliert, oh, hier Nicole Kidman, Baby Girl und Angelina Jolie, hier die hat irgendwie Maria oder was auch immer. Und am Anfang, kann ich mich auch sehr gut erinnern, ihr habt das vielleicht auch mitbekommen, kam immer wieder Night Bitch und Amy Adams, grandios. Und dann war der irgendwie komplett weg vom Fenster, habe ich nichts mehr davon gehört, wurde nirgendwo nominiert und zack, Disney Plus, das ist eigentlich nie so ein gutes Zeichen, ne?
Ja, also wir folgen hier einer jungen Mutter, die ihre Karriere für das Aufziehen ihres kleinen Sohnes aufgibt. Und man merkt in den ersten Minuten einfach, was für ein scheiß Job das sein kann und oft auch einfach ist und was es für Herausforderungen im Alltag gibt und dass es einen irgendwann einfach nur noch ankotzt und nervt, aber sie versucht irgendwie immer stark zu bleiben. Hat auch immer mal aber so ein paar Visionen, wo so ein bisschen ausbricht und wo das Ganze auch mal in eine andere Richtung gehen könnte. Und dann fängt es aber an, neben diesen, ich nenne es jetzt mal so Side-Visionen, merkt sie auch körperliche Veränderungen an sich. Also da gibt's auf einmal Haare, wo sonst keine waren und irgendwelche komischen Eiterhöcker und scharfe Zähne.
Oh,
und
das war aber wirklich, Halleluja, hat schon ein bisschen was getriggert in mir.
Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, weil ich nicht dachte, dass das so eklig wird, die Szene. Das war auf jeden Fall ziemlich crazy. Und das Ganze sind also Vorboten, dass sie sich anscheinend in einen Hund verwandelt, der dann irgendwie nachts so seine Runden dreht. Und das klingt abgefahren und das ist es auch. Und am Anfang hat mich das total mitgenommen und ich dachte, ey, wenn der Film jetzt irgendwas ich weiß nicht, ich kann nicht genau in Worte fassen, was ich erwartet habe, aber ich habe gedacht, in den ersten 20 Minuten so, wenn der jetzt irgendwas Besonderes macht, irgendwas, wo ich sage, wow, dann könnte das ein richtiger Kracher werden. Und am Ende saß ich aber irgendwie da und dachte so, boah, okay, ist halt ein Film, der ein bisschen abgefahren ist und der eine absolut interessante Prämisse hat und auch vielleicht so eine wichtige Grundaussage, dass halt immer vergessen wird, dass halt so die Care-Arbeit, die ja dann oft die Frauen zu Hause übernehmen, wenn die Kinder halt aufwachsen, dass das halt absolute Knochenarbeit ist und dass das überhaupt nicht gewürdigt wird und so und dass dann ja auch Probleme in der Beziehung entstehen. Also wir haben im Bekanntenkreis auch Pärchen, die sich nach Kind getrennt haben. Also ist jetzt nicht so, dass das selten vorkommt und dass das eine extreme Belastung für die Beziehung ist und so. Finde ich alles super und generell ist auch die Verarbeitung der Thematik im Film selbst ganz gut. Ich frag mich halt einfach nur, was das mit dem Hund sollte. Weil irgendwie war es mir dann am letzten Endes zu wenig und am Ende fehlte mir da einfach so ein bisschen der Zusammenhang. Also das hat für mich halt irgendwie so dieser Kleber gefehlt, der beides irgendwie so ein bisschen zusammengebracht hat. Ja, das ist jetzt irgendwie so die Allegorie, dass dann Frauen irgendwie, dass das Animalische in ihnen hochkommt, wenn sie dann ein Kind bekommen oder irgendwie sowas. Aber irgendwie war mir das nicht kohärent genug. Das hat mir was gefehlt. Sandro, was sagst du?
Ja, ich kann mich eigentlich leider nur anschließen und nicht leider, weil ich dir widersprechen möchte, sondern weil ich auch auf mehr gehofft habe. Weil ich muss eigentlich sagen, ist es ein ziemlich cooler Film. Der ist mutig, der lässt sich überhaupt nicht kategorisieren. Ey, die Amy Adams, weiß ich nicht, wie oft war die Oscar nominiert? 10-mal oder so? Die ist so eine großartige Schauspielerin, ist ja auch einfach mega, die trägt den ganzen Film. Und ich mag das eigentlich auch, dass so ein wichtiges, also du kannst ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über was wahrscheinlich auch schon alles, was tot exerziert und analysiert und aufgearbeitet wurde. Es gibt ja, eigentlich gibt es drei. Nee, eigentlich gibt es zwei Formen nur. Du kannst in so eine richtig schräge Horrorrichtung gehen. Ja, also, und der Film, der hat durchaus manchmal hier und da eine Szene, wo ich sage, das schrammt schon am Body Horror. Und gerade wenn du, glaube ich, auch solche körperlichen Leiden und Phasen wie halt eine werdende Mutter oder eben eine erfolgreiche Mutter einfach schon empfunden hast, das kann schon einiges triggern, glaube ich. Und das soll es bestimmt auch. Oder du gehst halt auf so eine Slapstick-Seite, ne? Dann wird's halt so funny und hahaha. Nee, aber du hast ja hier auch den Ehemann Scott McNeary, den sehe ich auch sehr gern, der ist eigentlich erstmal auch ein Stereotyp, aber der ist nicht doof erzählt. Das ist alles, ne? Der ist halt ständig auf Geschäftsreise, aber das wirkt alles nicht so inszeniert für den Plot, sondern das hat schon irgendwie, das ist sehr, sehr glaubhaft, die Konstellation und auch diese dummen Kurse, die sie dann besucht und dann die Mütter, die sie kennenlernen. Ne, da gibt es ja auch diesen netten Verweis, diese drei Hunde, diese drei Mütter, das ist schon alles, das spielt schon alles cool, es steckt so viel drin, aber am Ende ist der Film halt irgendwie so, was will er denn jetzt sein? Ne? Ich hab dann am Ende, habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, also ich werde hier für mein Body-Horror Fable wird und psychischer Thriller wird hier leider nicht bedient, alles klar. Lachen muss ich auch nicht. Ein Drama ist es aber auch überhaupt gar nicht, weil dafür ist sie viel zu selbstbewusst. Sie weiß, was sie will. Ne? Sie war halt mal Künstlerin und sie erkämpft sich das langsam wieder. Und ich mag das auch, dass der Film einfach auch mal sagt, das ist doof, ist Mutter zu sein und so. Aber ganz im Ernst, am Ende habe ich mich einfach nur über die tollen Hunde gefreut. Das waren so Zucker. Also dieser Haupthund, meine Güte, das. Also wirklich, und diese Slow-Mos, wie der dann die ganze Zeit die Straße lang flitzt, das fand ich sehr, sehr schön. Und wenn das Highlight des Films ist, ich glaube, dann ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wobei man vielleicht... Vielleicht muss man aber am Ende des Tages sagen, ne? Ich glaube, also meine Sofa-Begleitung hat eine Freundin dann diesen Film empfohlen, die hat den geschaut, sie ist kürzlich Mutter geworden, also ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre älter ist er nicht, er hat halt den Film total gefeiert. Und ich glaube, das ist halt dafür einfach auch ein sehr zielgruppenspitzer Film. Ne, man muss, also es ist jetzt nicht so, dass den nur Frauen gucken können, aber ich glaube, den so richtig nachfühlen können und dieses, das nicht nur als Klischee zu verstehen. Wir sehen das als Plot-Klischee in Filmen und der Film versucht aber sehr mit diesen Klischees so ein bisschen aufzuräumen und das zu normalisieren. Und das fehlt uns vielleicht so ein bisschen, das Einfühlvermögen, weil wir es gar nicht haben können, weil unsere männliche Identifikationsfigur ist einfach eine Nulpe. So, weißt du? Und da, ja, und deswegen hat er bei mir auch nicht gezündet, aber ich muss dem Film trotzdem irgendwie einen Credit geben dafür, dass er schon sehr innovativ ist und sich zumindest was traut.
Ja, da gebe ich dir definitiv recht, wobei, also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, wenn schon das Highlight des Films die Hunde sind, die einfach nur über die Straße laufen, dann Zucker. Ist es natürlich echt schon ein bisschen mies. Was mich noch irgendwie extrem irritiert hat, ist das Ende, weil das für mich irgendwie dann doch nochmal alles so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Oder
meinst du jetzt einfach das letzte falsch? Bild?
Ja, einfach ganz halt zum Schluss.
Okay.
Letzte Szene.
Ja, das letzte Bild kann man ja sagen, weil das ist das Thumbnail bei Disney Plus. Sie rennt über die Straße und ganz viele Hunde ihr hinterher. Aber ich glaube, das ist einfach. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, ich habe versucht, die ganzen Rassen ausfindig, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich bin, guck mal, ein Schnauzer. Super.
Oh, naja.
Und Beagle.
Okay, also es gibt auf jeden Fall sehr viel Gutes über den Film, aber so als Ganzes hat er für uns nicht funktioniert. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir Berg in irgendeiner Weise dem Film hier anbieten konnten.
Das ist ja meine Aufgabe, das jetzt zu beantworten. Das finde ich spannend. Ja. Also vorher dachte ich, ja, Amy Adams, Titel klingt irgendwie schmissig, gucke ich. Jetzt denke ich mir so, okay, was gucke ich mir denn da an, wenn ich mir das angucke eigentlich?
Ja, aber das ist doch eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil du hast eigentlich schon wirklich das Besondere erfasst. Ich habe nichts Vergleichbares so bis jetzt gesehen, auch, also in der Gesamtheit. Auch wenn er vielleicht in sich nicht rund ist, ist er schon, wie Sandro gesagt hat, sehr, sehr eigen, hat eine ganz eigene Stimmung und ich glaube auch eine Stimmung, die dir prinzipiell auch gefallen würde.
Na, ich probiere das mal. Ich probiere das.
Das kann man schon mal gucken. Und im Endeffekt, selbst wenn es dann einfach nur dazu führt, dass man Kinder noch ein bisschen mehr hasst, dann zahlt es wenigstens darauf ein.
Ja, das stimmt. Aber das geht mir ja meistens so.
Ja, man muss
die,
halt auch
die
sagen.
Die mit Kindern in meinem Alltag so stattfinden, da denke ich mir immer, ah, hast du gut gemacht.
Ja,
hast du gut gemacht.
Und bei dem Kind hier, das ist halt auch echt nicht ganz unnervig, sagen wir es mal so, um es noch ein bisschen positiv auszudrücken.
Ja, gut. Ja, Schönchen. Da haben wir doch jetzt hier mal ein paar Knaller besprochen und auf jeden Fall auch wirklich gurkisches Material am Start gehabt.
War viel Ausschuss heute dabei, stimmt.
Das stimmt schon, ja. Aber popkulturelle Anspielung kann Steven, das haben wir heute gelernt. Und Steven behält sein Leben, ja. Alle verändern sich, Steven bleibt gleich.
Auch trotz Lotto-Gewinn. Ne? Ja.
Das ist gut.
Lotto-King Steven.
Nee, freut mich. Hat Spaß gemacht. Wir gucken mal, wann wir das nächste Mal wieder zusammenfinden und was wir da alles so im Gepäck haben. Es gibt ja auf jeden Fall ein paar Überbleibsel von heute, die wir ein bisschen geschoben haben mal aufs nächste Mal, die nicht akut wichtig sind. Dann lasst euch gerne überraschen, was da so kommt. Und deswegen würde ich sagen, sind wir eigentlich so raus mit Tschüss, Ciao.
Das ist jetzt ein Mexican Standoff. Bleibt spoilerfrei. Tot.
Ja. Na dann. Tschaußen.
Tschüss. Haben.